Und es ist die Fülle da drin, in dem, was Jesus für uns getan hat. Und es ist für dich und es ist für mich. Und wir treffen uns dort am Fuß des Kreuzes. Und wir empfangen Segensströme vom Kreuz. Und es ist für jeden von uns da. Und das begeistert mich jedes Mal neu, wenn wir so Abendmahl feiern. Und nach 3 Tagen ist Jesus auferstanden. Er lebt. Ja, das ist auch eine wunderbare Tatsache. Und er teilt sein Leben mit uns und wir teilen sein Leben miteinander. Jesus lebt in dir und Jesus lebt in mir. Und da ist ein Austausch von Leben zwischen uns. Und das ist eine wunderbare Tatsache. Ja. Also, wie gesagt, mein Thema, wie pflege ich die Beziehung zu meinen Geschwistern? Und der erste Punkt ist, ja, warum überhaupt Gemeinschaft pflegen? Ja. Erstens, es ist unsere DNA. Man könnte sagen, oh, allein ist doch auch schön. Ich kuschel mich in meine Decke auf meinem Sofa und höre ein schönes Video und gucke Fernsehen. Ja, hat auch was, aber es ist nicht das, wozu du geschaffen bist. Denn Gott hat dich und mich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott ist zutiefst ein Beziehungswesen. Da ist Gott der Vater, da ist Gott der Sohn und da ist der Heilige Geist. Und zwischen den beiden fließt innige Liebe, fließt Austausch, fließt gegenseitige Wertschätzung, fließt es, dass sie zusammen Dinge unternehmen. Ja, das ist eine wunderbare Tatsache und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. So, deshalb sind wir auch zutiefst Beziehungsmenschen. Und wenn wir diese Beziehung leben, wenn wir in Beziehungen leben, dann folgen wir unserer Bestimmung und dann sind wir auch glückliche Menschen. Ja, zweiter Punkt, es ist zutiefst der Traum Gottes für seine Kinder. Also wenn die Sandy und ich so freitags nachmittags bei den Royal Rangers sind und unsere Gruppe da sehen, dann freuen wir uns jedes Mal, weil die so gut zusammen harmonieren und weil die Spaß haben miteinander, weil sie sich gegenseitig ja, animieren, vom Kletterbaum, komm doch hier noch hoch und was weiß ich und ich helfe dir. Und uns macht es so richtig Spaß, denen zuzugucken. Und so denke ich, schaut Gott auch gerne zu, wenn seine Kinder in lebendigen Beziehungen zueinander agieren. Es war schon im Volk Gottes so, Volk Israel. Gott hat seinem Volk wunderbare Lebensregeln gegeben, Regeln, wie sie zusammenleben können. Und es sind so gute Gesetze, die haben sogar bis in unsere heutige Rechtsprechung haben die einen Weg gefunden. Oder dann denken wir an die Urgemeinde, da heißt es, sie trafen sich hin und her in den Häusern und sie nahmen das Mahl mit jubelnder Freude und trafen sich ständig und haben ausgetauscht. Vielleicht haben sie gesagt, hey Dieter, weißt du, wer heute wieder geheilt worden ist? Meine Oma und da die Tante. Und weißt du, wer jetzt wieder dazugekommen ist, Hansi? Die und die, die haben jetzt auch kapiert, wer Jesus ist. Und sie haben ihn angenommen und freuen sich jetzt an dem neuen Leben. Also da war so ein Ausdruck von Lebensfreude und von lebendiger Gemeinschaft und von dem, dass sie das Leben mit Jesus miteinander geteilt haben. Echt ein Vorbild für uns. Ja, und 2 Bibelstellen, wo das ganz besonders auch zum Ausdruck kommt, dieser Traum Gottes und dieser Wunsch Gottes, ist Johannes 17. Ihr habt es vielleicht alle schon mal gelesen. Da betet Jesus inständig um die Einheit seiner Kinder. Oder 1. Korinther 12, das Bild vom Leib Christi. Ja, Jesus als das Haupt und wir sind seine Glieder. Und da ist ein lebendiger Austausch zwischen Herz und Lunge und zwischen Mund und Auge und zwischen Hand und Fuß oder so weiter. Ja. Und wenn das gut funktioniert, dann können wir uns als Leib richtig gut bewegen und können Dinge in Angriff nehmen. Und so ist es auch der Traum Gottes, dass der Leib Christi, dass er in Funktion ist. Dann Psalm 133. Das hat der Dieter neulich so herrlich beschrieben bei der Mitarbeiterversammlung. Ja, dieses Öl, was dem Aaron übergegossen wird und was da rinnt in seinen Bart und in den Saum seines Gewandes. Ein Bild für den Heiligen Geist. Ja, da heißt es, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, so übersetzt es Luther. Und es ist wirklich so, wenn wir in Einheit zusammenkommen, dann fühlt der Heilige Geist sich wohl, dann trieft der Heilige Geist und dann wirkt der Heilige Geist und dann können Dinge geschehen, ja, die ohne das einfach nicht geschehen könnten. Die Salbung wächst. Ja, und letzter Punkt, Teamwork bringt's einfach. Teamwork ist viel mehr als das, was jeder Einzelne von uns tun könnte. So, wir sehen das zum Beispiel in der Bibel bei Nehemia. Die haben zusammen die Mauer gebaut, ein Team neben dem anderen. Das waren Familien oder vielleicht Großfamilien. Und ich denke, die haben sich gegenseitig ermutigt und haben gedacht, hey, versuch's doch mal so, das ist mir gerade gut gelungen. Der andere sagt, oh wow, bei dir ist ja schon hier der Stein auf dem anderen. Wie hast du das gemacht? Und sie, ja, sie waren zusammen und sie haben zusammen diese Mauer richtig schnell hochziehen können. Es war ein Riesenerfolg, sodass die Feinde dann immer wieder kamen und sie entmutigen wollten. Aber das hat sie nicht verdrossen. Sie haben auf den Herrn geschaut, sie haben sich von ihren Leitern ermutigen lassen. Und die Mauer ist ziemlich schnell gewachsen und zur Vollendung gekommen. Ja, so. Wir sind dabei, Dream Teams zu installieren. Und die sind vielleicht noch nicht alle so super in Funktion, aber es wächst und es wächst und es wächst. Und wenn wir uns gegenseitig ermutigen und da zusammenarbeiten, dann kann was Wunderbares entstehen. Ja, ich möchte ganz kurz sprechen über Beziehungskiller. Nicht ganz so schön, deshalb mache ich das auch kurz. Also, erstens mal, ich nehme den anderen überhaupt nicht richtig wahr. Ich bin so beschäftigt mit mir selber, ich bin wie im Tunnel. Ignoranz. Schon der Kain hat gefragt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Antwort ganz klar, ja. Weiter, ungeklärte Verhältnisse. Wir sind teilweise schon ziemlich lang zusammen in dieser Gemeinde. Und da kann ganz schön mal Sand auch ins Getriebe kommen. Da kann es Missverständnisse geben. Falsche Erwartungen. Oh, ich hätte so gern, dass der mal das und das für mich tut und hier und da. Und der macht es einfach nicht, bin enttäuscht. Schiefgelaufene Zusammenarbeit. Da haben wir was zusammen angefangen. Es hat am Anfang ganz gut geklappt, aber dann kam irgendwie was dazwischen. Und ja, das hat nicht funktioniert und jenes nicht. Und wir haben es dann irgendwo aufgegeben. Und uns eher lieber in unsere Höhle zurückgezogen. Da ist es ja so schön gemütlich, da brauche ich mich nicht mit dem anderen auseinandersetzen. Naja, wie auch immer. Oder mangelnde Kommunikation. Ja, wir haben nicht weitergegeben, was uns richtig auf dem Herzen war. Der andere hat es falsch verstanden, hier und da. Auch nicht so ohne. Okay, zu diesem mangelnde Kommunikation habe ich eigentlich noch eine Folie. Ich habe die Reihenfolge verändert. Ja, genau. Ja, also diese Tiere, die kommunizieren natürlich ganz gut miteinander, wie man das sieht. Wenn wir es nicht tun, passiert das, was rechts ist. Nicht zu kommunizieren schafft ein Vakuum, in das sich schnell Gerüchte oder falsche Annahmen einschleichen. Kennen wir alle. Da denkt man, oh weia, was denkt der jetzt wieder über mich? Der hat mich so komisch angeguckt, anstatt vielleicht mal sich zu unterhalten, ja, wie geht's dem anderen eigentlich oder wie geht's mir und warum ist es so? Ja, Kommunikation, ganz arg wichtig. Wir lernen es gerade in unserer Gemeinde besser zu kommunizieren und ich denke, wir haben auch schon Fortschritte gemacht und es geht weiter. Heute haben wir eine super Veranstaltung nachher, nämlich Gemeindeinfo, wo wir auch kommunizieren wollen miteinander. Ja, dann ein Punkt, den ich noch kurz erwähnen möchte, die andere Folie wieder bitte, der zweite Punkt. Ja. Stolz in Form von Überheblichkeit. Also ich kann schon mal stolz auf mich sein für irgendwas, was mir gut gelungen ist. Aber wenn ich mich dabei über den anderen erhebe und sage, ich bin doch ein bisschen besser als der da und so, dann wird es so ein bisschen kritischer. Stolz sagt, eigentlich brauche ich den anderen nicht. Eigentlich kann ich es doch selber ziemlich gut. Und Hilfe brauche ich schon gar nicht. Und dann wird es ein bisschen kritisch. Dann sagt vielleicht das Auge zum kleinen Fußzeh, oh, dich brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber da, unter Umständen, wenn ich dann gehen will, merke ich, das ist doch schlecht ohne kleinen Fußzeh. Vielleicht könnte ich den doch ganz gut gebrauchen. Ja, Stolz kann keine Kritik vertragen. Stolz kann ich gut ertragen, wenn andere hochgehoben und geehrt werden und ich nicht. Stolz ist wenig anziehend. Stolz macht einsam. Und wir sind alle so ein bisschen manchmal davon betroffen, denke ich. Also ich habe das bei mir immer mal wieder entdeckt. Lass uns unser Herz immer mal wieder prüfen und Stolz so schnell wie möglich wegkicken. Jesus war das Gegenteil von Stolz. Er hätte allen Grund dazu gehabt, stolz zu sein, weil er hatte den Überblick, er konnte alles, er hatte alle Macht. Und trotzdem ist er einen anderen Weg gegangen. Er erniedrigte sich selbst. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat nie das Haus gekehrt, dass er der große Sohn Gottes ist, sondern er hat allen anderen gedient. So, und er ist ein Riesenbeispiel für uns, steht in Philipper 2. Jo, nächster Punkt, drittens. Stell dir vor, du warst eine Woche lang auf einem Zeltlager. Du hast viel gegeben, du hast dich um die Kinder gekümmert, dich in sie investiert. Es war Wetter. Du hast schlecht geschlafen und am Ende bist du ganz schön müde und erschöpft. Und dann regnet es in Strömen und du musst das ganze Lager abbauen. Ja, du musst Baumstämme von hier nach da schleppen, triefnasse Zeltplanen zusammenlegen, Dreck wieder in den Wald hineinkarren und du bist echt fertig, ja. Und dann kommt der Rangerleiter und sagt zu dir, ja, aber ein guter Ranger, der macht es bis zum Schluss, der hilft auch noch aufräumen. Das bedeutete in dem Fall 2 Stunden lang mindestens noch Zeltplan bei Stolberts in der Scheune aufzuhängen. Und meine Sehnsucht war einfach nur Badewanne. So, aber gut. Also die Ranger-Zacken, die hat man ja gelernt als guter Leiter. Und einer von den blauen Zacken, der heißt Tapferkeit. Also, Riedgard, tapfer sein, okay. Aber dann kam mir noch eine andere Idee. Habe ich gedacht, nein, in der Bibel steht auch was. Einer trage die Last des anderen. Also, Anruf bei Lucia. Also, wir brauchen echt Hilfe. Sie hat ganz schnell ein Team organisiert, was zu Stolberts kam. Und wir haben gemeinsam dann diese Arbeit gemacht und diese blöden Planen da aufgehängt. Und es ging wie am Schnürchen rucki-zucki. Und das Team, was da kam hier von der Gemeinde, die hatten richtig Spaß. Also beiden hier waren dabei, also die Dagmar und der Jürgen und so und der Heinz, der hat Witze gemacht und also es war echt lustig, ja. Und ich habe gedacht, Tapferkeit hin und her, aber einer trage des Anlass finde ich in dem Fall jetzt wirklich besser. Und ja, und ich habe gedacht, boah, das ist ein Zeichen von Gemeinschaft und davon, dass Gemeinde auch funktioniert. Und ich war echt begeistert davon und die anderen Ranger, glaube ich, auch. Okay, in den anderen wahrnehmen und wertschätzen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die begeistert mich echt, und zwar Jesus, wie er dem Nathanael begegnet. Ja, der Nathanael war wahrscheinlich ein introvertierter Typ, saß da unter dem Feigenbaum, hat das ganze ganzen Hype um Jesus da von Ferne beobachtet. Und Jesus ruft ihn beim Namen und sagt: Nathanael, du bist ein wirklich super Israelit. Das heißt, er hat ihn richtig wertgeschätzt. Und das, was dem Nathanael da entgegenkam an Liebe und Wertschätzung, das hat ihn total geflasht und das hat sein Leben total umgekrempelt. So, einander wahrnehmen, einander wertschätzen, gilt auch für Introvertierte. Warum nicht mal nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst auf andere zugehen? Vielleicht nimmst du dir vor, mal 3 Leute und sagst: Boah, Ingrid, so schön, dass ich dich heute hier treffe. So schön, dass du da bist und wir zusammen Gottesdienst feiern können. Super. Und dann steigt die Stimmung und man fühlt sich irgendwie geliebt einfach. Man fühlt sich angenommen, fühlt sich wohl und der Heilige Geist fühlt sich wohl. Ja. Nächster Punkt, Empathie. In 1. Korinther 12, Vers 26, da steht: Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied herrlich gehalten wird, dann freuen sich alle mit. Und ich denke, das ist was, was wir besonders in den Kleingruppen auch erleben dürfen. Bei uns in der Kleingruppe, ich sage kurz einfach ein Beispiel, da gibt es eine Person, die ist neu dazugekommen und die hat wirklich in ihrem Leben so viel Not erlebt und immer noch erlebt sie es. Und das ist so super, wenn wir dann als ältere Christen alle um diese Person rumstehen können und für sie beten. Und da sind auch schon Dinge in Bewegung gekommen. Da ist auch schon ein ganzes Stück Heilung passiert. Und es ist einfach gut, teilzuhaben. Ja, eine andere Person hat erzählt von einem Riesenkrach, die er mit 2 Freunden hat und wie ihm das richtig zusetzt und er nicht weiß, wie das je wieder zusammenkommen soll. Und wir beten dann für die Sache in der Kleingruppe. Und und die Edel fragt 3 Wochen später, sagt: Ich habe dafür gebetet, wie steht's damit mit diesem Riesenkrach? Dieser Riesenkrach hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Wir haben uns getroffen, wir haben uns versöhnt und diese lange Freundschaft, die ist wieder auf einem ganz anderen Niveau zusammengekommen. Sowas finde ich super einfach. Anteil nehmen an der Not des anderen, dafür beten, dafür einstehen, sich kümmern und Gott tut den Rest einfach, wenn wir so miteinander umgehen. Ja. Letzter Punkt. Gastfreundschaft. Okay. Ich habe einfach mal ein Foto mitgebracht. Im arabischen Raum, in dieser Kultur, da ist Gastfreundschaft einfach groß geschrieben. Wir können uns da wirklich eine Scheibe von abschneiden. Also die Ingrid weiß es auch von den Jesiden und ich von meinen kurdischen und arabischen Freunden, wenn ich da hinkomme. Also ich werde immer reingebeten, es gibt immer was zu essen, es wird schnell gezaubert. Ja, okay. Jesus, er war der allergrößte Gastgeber. Er hat 5000 Leute zum Essen eingeladen und er hatte eigentlich nichts. Unglaublich. Ja. Der Vater, er lädt uns immer ein an seinen Tisch. Wir dürfen immer Platz nehmen bei ihm und essen von ihm. In der Bibel ist so viel von Gastfreundschaft die Rede. Und zusammen essen, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es was Besonderes. Und wir sind alle eingeladen, auch zum Hochzeitsmahl des Lammes, dann mal in der Ewigkeit. Und es wird ein wunderbares Festessen geben. Ja, so, das sind tolle Beispiele aus der Bibel. Und Gott lädt uns ein, auch großzügig und gastfreundlich zu sein. In Hebräer 13, Vers 2, da steht: Gastfreundschaft vergesst nicht. offensichtlich kann man Gastfreundschaft leicht mal vergessen. Also ich habe das bei mir gemerkt, habe gedacht, also früher habe ich eigentlich mehr mal Leute eingeladen, da haben wir uns eigentlich mehr auch mal so getroffen. Und ich muss mich da immer auch mal wieder dran erinnern. Und vielleicht kannst du auch mal überlegen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal jemand eingeladen aus der Gemeinde zum Essen? Vielleicht doch schon 2 oder 3 Jahre her. Könnte ich ja vielleicht mal wieder machen oder so. Vielleicht hast du nicht unbedingt die Möglichkeit, vielleicht hast du keine große Wohnung oder wie auch immer. Aber es gibt vielleicht andere Wege. Vielleicht kannst du mal eine Pizza holen und die mitbringen zu jemand oder wie auch immer. Ich glaube, da gibt es richtig tolle Wege. Gut, es kann sein, es rattert bei dir da hinten, sagt, ich habe schon genug selber um die Ohren. Ich bin froh, wenn ich mein eigenes Ding irgendwie geregelt kriege. Jetzt auch noch Leute einladen. Du meine Güte, ja. Und die Wohnung, die sieht auch nicht so aus, als ob ich Gäste empfangen könnte. Oh, da müsste ich ja erst putzen, da müsste ich ja erst aufräumen. Und so ein tolles Essen kann ich auch nicht herzaubern, bin kein guter Koch. Ja, sind alles so Argumente. Aber weißt du, eine Linsensuppe oder eine Kürbissuppe tut's auch. Und mal spontan jemand sagen, auch komm doch mit dazu, tut's auch. Und dann vielleicht noch gemeinsam das Mahl nehmen, ist eine wunderbare Sache. Ja. Also ich möchte euch da kein schlechtes Gewissen machen, wenn ihr jetzt denkt, nee, nichts für mich. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, Gastfreundschaft ist echt etwas Tolles. Man kann wunderbar austauschen. Es ist eine gute, lockere Atmosphäre, wenn man zusammen beim Essen sitzt. Lasst uns da auch drauf achten, einfach auf gute Gespräche. Man kann sagen, wenn wir zusammen sind, dann redet der wieder über die Schlimmen da oben, über die Politik, und der redet immer nur so negativ über die blöden Kollegen auf der Arbeit. Ja, aber man kann Gespräche auch steuern. Wenn du Gastgeber bist, dann kannst du sagen, boah, erzähl doch mal von den 3 Highlights, die du letzte Woche hattest. Oder wir tauschen aus über unseren Lieblingsbibelvers. Oder wir tauschen mal aus, boah, was hat mir denn so richtig Freude gemacht in der letzten Zeit? Und wenn wir dann so miteinander teilen, was Gott getan hat und was wir Tolles erlebt haben, dann gibt es so richtigen Schub, wie der Hansi vorhin gesagt hat, mit der Rakete. Ja? Das kann so richtig abgehen, sagen, boah, das habe ich ja noch nie gewusst, dass der Herr dich so gesegnet hat und dass du das Tolle erlebt hast. Und wieder ein anderer erzählt das und ein anderer erzählt Jesus. So, das kann eine super Sache sein, wirklich gastfreundlich zu sein. Ich möchte euch dazu ermutigen. Ja, jetzt haben wir viel gehört. Und da ist eine Fülle auf uns eingeströmt. Ich würde euch bitten, überlegt euch jetzt einfach mal so einen kleinen Action-Step. Wir sind ja unterwegs mit Grow, dieser Vision, und da geht es immer auch um Next Step, der nächste Schritt. Überlegt mal, welchen nächsten Schritt könnte ich tun, um Gemeinschaft zu fördern, um Gemeinschaft zu pflegen. Frag mal Jesus, das ist immer am allerbesten. Und vielleicht zeigt er dir einen kleinen Schritt. Und dann schreib dir den auf und setz ihn um. Und wenn wir das nächste Mal zusammen sind, dann kann einer sagen, du, den Action Step, den habe ich mir vorgenommen. Ha, und da ist richtig was Tolles draus geworden. So, lass uns beim nächsten Lied, was wir singen, lass uns mal so einen Action Step überlegen. Vielleicht musst du was irgendwie bereinigen, das ausräumen, was Gemeinschaft stört. Vielleicht kommt in dir was hoch. Oh, das sollte ich demjenigen wirklich noch vergeben. Oder das sollte ich mal mit jemand anders besprechen. Vielleicht kommt dir was hoch von diesen Beziehungskillern. Oder es kommt dir was, boah, da könnte ich echt Gemeinschaft fördern. Da könnte ich echt mir mal einen Ruck geben und könnte sagen, boah, da springe ich jetzt mal über meinen Schatten und da lade ich vielleicht mal jemand ein. Deshalb habe ich auch dieses Bild Jump gewählt. Okay, Initiative ergreifen. Also, lass uns beim nächsten Lied mal Gott fragen. Wo ist mein Platz? Wie kann ich dazu beitragen, dass hier in der Gemeinde die Gemeinschaft gepflegt wird?